Ich grüße Sie heute Morgen hier auf dem Marktplatz in Schopfloch oder zu Hause, wenn Sie den Gottesdienst begleiten. Ganz herzlich willkommen. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche aus Lukas 12, Vers 48. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Und damit ist auch das Thema des heutigen Sonntags vorgegeben. Gott hat uns begabt, nicht damit wir für uns die Gaben pflegen und gut hüten, sondern dass wir sie einsetzen. Es geht darum, dass wir die Gaben riskieren und weiterentwickeln. Gott wird uns einmal danach fragen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten, indem wir Worte benutzen aus dem Psalm 63. Wir lesen im Wechsel. Unter der Nummer 729. Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir.
Mein ganzer Mensch verlangt nach dir.
Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum.
Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben. So will ich dich loben mein Leben lang.
Und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Wonne.
Wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich.
Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer. Meine Seele hängt an dir.
Deine rechte Hand hält mich.
Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn gar Abba nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Trost und Mut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Wo ist dein Herr, der so mit Knechten tut? Der Herr ist gut. Bring du nun alles zur Ruhe, was uns drückt und belastet. Hilf uns hören auf dein Wort und ermutige du uns in unserem Dienst. Wir beten weiter in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wende. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen aus dem Lied 676, die Strophen 1 bis 4, Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Es ist Zeit fürs Heute-Journal, 21.45 Uhr. Nachrichten aus aller Welt, frei Haus. Ich bin Zuschauer der großen Weltpolitik und auf der Bühne Erdogan, Trump, Putin, Al-Assad, Jinping und wie sie alle heißen. Jeder verfolgt seine Interessen. Auch auf Kosten von Menschenleben. Kriege werden geführt, um Macht auszubauen oder Macht zu erhalten. Und die, die zwischen diese Mächte kommen, geraten dazwischen wie zwischen Mühlsteinen. Laut UNHCR befanden sich 2019 über 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Rund so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat. 26 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, die vor Konflikten, Verfolgung und schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat geflohen sind. Und 40% der Vertriebenen weltweit sind Kinder unter 18 Jahren. Und dazwischen Politiker, die in diesem Machtspiel der Egomanen in irgendeiner Weise versuchen, politisch Kurs zu halten. Die einen schotten sich ab, die anderen verstehen sich als Vermittler. Und ich? Ich sitze auf meiner Couch, bereits daran gewöhnt an diese Bilder. An diese Bilder vom Mittelmeer, von großen Flüchtlingslagern und von Menschen, denen nur noch wenige Habseligkeiten geblieben sind. Und in mein Gefühl der Hilflosigkeit mischt sich die Frage, was passiert, wenn sie alle kommen zu uns? Welche Rolle spielt Gott hierbei? Wo kommt er denn vor bei diesen Fragen? Kommt er überhaupt noch vor? Oder sind wir ganz auf uns geworfen? Der Predigttext versetzt uns heute Jahrtausende in die Vergangenheit. Die Protagonisten der damaligen Weltpolitik zur Zeit Jeremias hießen anders. Aber ihre Methoden waren dieselben, wenn auch unter bestimmten anderen militärischen Möglichkeiten. Das Assyrische Reich hatte seinen Höhepunkt erreicht und mit Ninive als Hauptstadt einen gigantischen Einflussbereich. Durch den Aufstand kam Assur dann zu Fall. Der ägyptische Pharao Necho versuchte daraus Kapital zu schlagen. Er zog gegen Nebukadnezar, doch dieser gewann die Gebiete, die Assur vorher von ihnen abgerungen haben, wieder zurück. Und mittendrin Juda. Und sein Versuch, sich in diesem Miteinander der Großmächte zu behaupten. Und wieder die Frage, wo ist Gott? Hat er uns allein gelassen? Und vielleicht war es ähnlich wie heute. Innerlich haben wir Gott doch in diesen großen Fragestellungen eher eine zweite Rolle eingeräumt oder gar für untauglich erklärt, die konkreten Probleme unserer Welt zu lösen. Die Könige Judas laborieren sich durch den Irrgarten der großen Weltpolitik. Gott spielt dabei keine Rolle. Der Auftrag Jeremias ist im Hintergrund solcher konkreten politischen Zusammenhänge zu sehen. Wie verhält sich das Volk Gottes? Und welche Auswirkungen hat ihre Gottvergessenheit? Unermüdlich ringt Jeremia, doch bei Gott Halt zu suchen und sich nicht auf die eigene Klugheit zu besinnen. Religiöses Leben ist nicht dann möglich, wenn die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so gegeben sind, dass wir es leben können, sondern es ist die Basis unseres Lebens, von der alles ausgeht. Nicht am Ende sind wir dann noch fromm, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass wir uns wohlfühlen. So der Glaube an Gott noch das i-Tüpfelchen über allem, sondern die Basis, von der aus alles gedacht wird. Gott, der Konstante. Ich lese uns aus den Predigttext, ich erweitere ihn ein wenig, der Predigttext, wie er angegeben ist, steht in Jeremia 1, Vers 4 bis 10. Ich lese Vers 1 bis 12. Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amos, des Königs von Juda im 13. Jahr seiner Herrschaft und hernach zur Zeit Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda bis ans Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weggeführt wurde im 5. Monat. Und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten über die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Gott redet mitten hinein in die politischen Umtriebe, die Angst machen, meldet sich Gott zu Wort. Er hat sich weder verabschiedet, noch irgendwelchen machthungrigen Feldherrn, die Erde überlassen. Und diejenigen, die ihn bereits abgeschrieben haben und ihren Vorstellungen nachgehen oder sich auf falsche Ratgeber verlassen, müssen sich den Widerspruch Gottes durch seinen Propheten gefallen lassen. Das Problem, das Juda hat, ist nicht im tiefsten der Druck von außen, sondern die Haltlosigkeit im Inneren. Das eigentliche Problem ist die fehlende Beziehung zu Gott und die Orientierung an ihm und seinen Geboten. Die Verse 1 bis 3 zählen die Könige der Zeit Jeremias auf. Es ist ein Kommen und Gehen, aber Gott schreibt Geschichte. Sein Wort ist die Konstante in allen Veränderungen. Herrscher kommen und gehen, Gott aber bleibt. Das galt damals und das gilt auch heute in unserer Situation. Es gilt, wenn wir uns die Kriege dieser Welt anschauen, wenn wir uns mit den Katastrophen in dieser Welt beschäftigen, wenn wir merken, wie viel Hunger in dieser Welt ist. Und es gilt auch im Blick auf unsere Herausforderungen, Blick auf Corona. Gott ist die Konstante. Und Gott kommt nicht am Ende, sondern er steht am Anfang. Gott kommt nicht, wenn alles vorbei ist, sondern Gott ist da von Anfang an. So wie er sich auch Mose vorstellt, als Mose fragt, wer bist du eigentlich, wenn ich jetzt dem Volk Israel sagen muss, Gott hat mich gesandt, wer bist du eigentlich? Und dann stellt sich Gott dem Mose vor und sagt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich war, der ich war. Oder wie es Martin Buber ausgedrückt hat, einfach Gott stellt sich vor als ich bin da. Und Gott handelt in diese Welt hinein und er handelt ungewöhnlich. Der Weg, den Gott beschreitet, ist ungewöhnlich. Er beruft einen Nobody. Jeremia meint, ihn darauf aufmerksam machen zu müssen und sagt, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Und in der Tat, wenn man den jungen Mann anschaut, dann kommt er ja aus einem Priestergeschlecht. Und der Gedanke legt sich doch nahe, gibt's nicht gestandene Priester, die man mit dieser Aufgabe betrauen könnte? Priester, die sich ausdrücken können und die auftreten können, wäre die nicht besser als dieser Jungspund? Weshalb also gerade er? Aus der Antwort, die Gott Jeremia gibt, lassen sich zwei Begründungen herauslesen. Die erste Begründung ist, er ist berufen. Er ist berufen, das zu tun, was Gott von ihm will. Und zwar nicht erst jetzt aus der Situation heraus. Es heißt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten über die Völker. Es ist keine Ad-hoc-Entscheidung, die Gott hier fällt und sich aus dem Stand raus irgendjemanden aussucht, sondern ist lange vorbereitet. Gott muss nicht reagieren auf die Politik der großen Strategen, so wie man beim Schach abwarten muss, wie jetzt der Gegner zieht, dass man seinen eigenen Zug überdenken kann und schauen kann, wie reagiere ich jetzt auf diesen geschickten Schachzug. Gott reagiert nicht, Gott agiert, Gott handelt. Er hechelt nicht hinterher, auch der Weltgeschichte nicht hinterher, er gibt vor. Und der zweite Gedanke, die zweite Begründung, die man aus der Antwort Gottes herauslesen kann, ist, Jeremia, du bist Botschafter, aber du machst die Botschaft nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Lottogewinn gemacht und jetzt kommt jemand zu Ihnen, um Ihnen diese gute Nachricht zu überbringen und vielleicht den Scheck oder was man da bekommt, und der wird geschickt von der Lottogesellschaft und kommt zu Ihnen. Ich garantiere Ihnen, für Sie ist es egal, ob das der Oberste der Lottogesellschaft ist oder ob es der Azubi ist, der bei Ihnen vorbeikommt und Ihnen diese Nachricht überbringt. Hauptsache, er ist autorisiert von der Lottogesellschaft. Die Botschaft wird nicht durch den Botschafter gemacht, sondern die Botschaft hat ihre eigene Kraft und ihre eigene Bedeutung. Und so ist es auch hier. Jeremia, du machst die Botschaft nicht, sondern Gott redet durch dich. Und wenn Gott durch Menschen redet, dann kann er es sich leisten, ganz unterschiedliche Menschen zu nutzen, die wir vielleicht nicht eingesetzt hätten. Da nimmt er Mose, der ein Sprachproblem hat. Da beruft er den Abraham im hohen Alter. Oder er beruft David, den Jüngsten der Sippe. Für Jeremia stellt sich aber trotzdem die Frage, Herr, warum gerade ich, warum sollte ich diese Aufgabe übernehmen? Und die Antwort Gottes lautet noch einmal, weil du berufen bist, weil ich will, dass du diesen Weg gehst und weil ich will, dass durch dich die Botschaft an Juda gerichtet wird. Es müssen auch nicht immer diese großen Berufungen sein, wenn wir um Berufung sprechen. Gott verteilt klare Aufgaben, manchmal auch scheinbar kleine Aufgaben. Da nehmen Sie einen Streit wahr. Sie sind nicht selber involviert, sondern Sie merken, da sind zwei Streitparteien und Sie überlegen sich, was kann ich denn da tun? Kann man das einfach so lassen? Kann man die für sich lassen oder müsste man nicht handeln? Und dann kommt vielleicht so der Gedanke auf, könnte das eine Aufgabe für mich sein, dass ich hingehe und versuche hier zu vermitteln? Wenn Gott beruft, dann kann das sein, dass er uns in eine Risikosituation hineinschickt, denn jeder weiß, in solchen Fällen weiß man nie, wie man herauskommt, wenn man versucht zu schlichten. Warum sollte ich es gerade wagen? Warum ausgerechnet ich? Gott redet und Gott beruft und befähigt. Zur Berufung kommt das Zeichen, Gott berührt den Mund des Jeremia. Und indem Gott den Mund des Jeremia berührt, legt er seine Worte in dessen Mund, die aufrütteln sollen und zur Umkehr führen. Worte aber auch, die die Konsequenz nicht verschweigen, wenn die Worte, die gesprochen sind, ungehört verhallen. Es gibt viele, die Worte machen, aber nicht alle haben etwas zu sagen. Jeremia hat etwas zu sagen. Und zur Berufung gehört das berufende Handeln. Gott sagt nicht nur, mach mal, Jeremia, sondern er befähigt durch die Berührung. Er sagt, ich bin mit dir und das sollst du wissen, das sollst du spüren. Ich sag's dir nicht nur, ich rühre dich an. Ich finde es auch wertvoll, dass wir in unserer Kirche nicht nur Aufgaben verteilen, sondern Berufungen aussprechen und diese auch mit Segenshandlungen verbinden. Zugleich wird aber auch deutlich, dass man sich diese Berufung nicht einfach nehmen kann. Lassen Sie mich nochmal auf dieses Bild des Streites, wo jemand den Eindruck hat, hier bin ich gefordert zu vermitteln, zurückkommen. Es ist gut, wenn so ein Auftrag, der sich mir aufs Herz legt, wenn ich den mit einem anderen auch nochmal besprechen kann und fragen kann, hast du auch den Eindruck, dass das jetzt mein Auftrag sein könnte? Und wenn der andere mich begleitet und sagt, ja, ich habe den Eindruck, du kannst das gut tun und mich dann auch segnet und sendet, dann kann das eine große Hilfe auch in so einem Gespräch, das nicht leicht sein wird, sein. Es kann aber auch das Gegenteil sein, wenn sich die selbst berufenen Schlichter und Propheten auf den Weg machen zu anderen und meinen, im Namen Gottes den anderen ordentlich mal den Rost runter zu machen, dass sie dort auch viel Schaden anrichten, wenn sie nicht berufen sind. Das Wissen um die Berufung hat Jeremia getragen. Und wenn Sie die Geschichte Jeremias anschauen, dann ist es kein leichter Gang, sondern er kommt ins Gefängnis, er wird ausgepeitscht und zum Schluss stirbt er. Er weiß sich, so schreibt es Ernst Ebi in seiner in seinem Buch Kurze Einführung in die Bibel, er weiß sich in einer hoffnungs- und aussichtslosen Lage und handelt dennoch als einer, der alles hofft und alles glaubt. Jeremia hofft und glaubt, weil Gott ihm zugesagt hat, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich's tue. Lassen Sie uns so in dieser Gewissheit, dass der lebendige Gott hineinspricht in Situationen, in konkrete politischen Situationen und konkrete Notsituationen, dass wir handelnde Menschen sind aufgrund dieser Basis, dass Gott die Dinge im Griff hat, dass Gott die Dinge in der Hand hat und uns hineinsendet in diese Welt, das zu sagen, dort, wo er uns hingestellt hat. Und dass wir miteinander, jeder für sich an seinem Ort fragt, Herr, was willst du durch mich hier tun? Lass mich ein Segen für meine Mitmenschen sein, dass ich ihnen von dir erzähle, von deiner Hoffnung und von deiner Perspektive. Amen. Lassen Sie uns miteinander nun singen aus dem Lied 395, Vertraut den neuen Wegen, die Strophen 1 bis 3, Maske aufsetzen und dann fröhlich singen. Sie ein zum Beten. Lieber Vater im Himmel, es gibt so viel Angst in der Welt und so viele Menschen, die keinen Mut haben. Darum bitten wir um den Geist der Hoffnung. Komm mit deiner Kraft. Es gibt so viel Lüge in der Welt und so viele Menschen, die andere verdächtigen und verleumden. Darum bitten wir um deinen Geist der Wahrheit. Komm mit deinem Licht. Es gibt so viel Verirrung in der Welt und so viele Menschen, die sich nicht mehr zurechtfinden. Darum bitten wir um den Geist des Vertrauens. Komm mit deinem Trost. Es gibt so viel Hass in der Welt und so viele Menschen, die miteinander streiten. Darum bitten wir um den Geist des Friedens. komm mit deiner Stärke. Es gibt so viele Müdigkeit in der Welt und so viele Menschen, die zweifeln und aufgeben wollen. Darum bitten wir um den Geist der Zuversicht. Komm mit deinem Mut. Es gibt so viel Sehnsucht in der Welt und so viele Menschen, die nur an sich selbst denken. Darum bitten wir um den Geist der Liebe. Komm mit deiner Freude. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch ein paar kurze Hinweise. Zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die am Gottesdienst beteiligt sind, im Vorder- und im Hintergrund. Vielen Dank für den Einsatz, den ihr jeden Sonntag bringt. Vielen Dank auch für das Opfer des vergangenen Sonntags in Höhe von 192,60 Euro. Es war für die Diakonie bestimmt. Das Opfer, das wir heute einlegen, ist wieder für die eigene Gemeinde bestimmt. Ganz herzlich laden wir ein, zum kommenden Sonntag wieder hier auf dem Marktplatz um 9.30 Uhr. Und jetzt wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen, dass er mitgeht in den Alltag hinein und dass er uns dort gebraucht, wo er uns haben möchte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.